Ja, Anbetung. Bei so einem wunderschönen Tag, wenn der Sonntag wirklich ein Sonntag ist, dann fällt es einem sicherlich leicht, über der Herrlichkeit der Schöpfung, über der anrollenden Natur, über dem Frühling, der auf uns wartet, fröhlich zu sein, Gott zu loben, ihn zu preisen, Worte zu finden, seine Größe zu rühmen. Aber es gibt auch andere Situationen in unserem Leben, da fällt es uns eben dann doch nicht leicht. Da fällt es uns nicht leicht, Gott zu loben und ihn zu preisen oder seine Nähe wahrzunehmen. Das ist so ein wenig das Thema, um das es heute geht. Anbetung, das ist eine wichtige Sache, eine schöne Sache. Da geht unser Herz auf und da dürfen wir in Gottes Nähe hineinkommen. Und doch gibt es Situationen, da fällt es uns nicht leicht. Der Predigttext, der erste. Ein Vers, ein Halbvers. Jesus spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Anbetung hat immer einen Grund in der Nähe Gottes. Er ist da. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und diesen Vers muss man auf sich wirken lassen. Auch die Größenordnung wahrzunehmen. Er ist bei uns alle Tage. Und das ist unabhängig davon, ob wir das spüren, ob wir das wahrnehmen, ob wir das empfinden können, ob wir damit was anfangen können, ob wir in einer Situation stecken, wo wir sagen können, ja, das fühle ich und merke ich und spüre ich, oder ob ich sagen muss, nee, das ist mir im Moment so fern, ich habe ganz andere Sachen in meinem Hirn als so etwas. Aber das ist eine Zusage, die Jesus seinen Jüngern gibt. Damit hört das Matthäusevangelium auf. Ich bin bei dir. Ich bin bei euch. Geht hin und missioniert die ganze Welt und so weiter und so weiter. Ein riesiger Missionsauftrag, alles. Und jetzt müsste man losgehen. Und dann kommt dieses Wort noch einmal. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist schon eine verblüffende Sache, eine schöne Sache. Das wahrzunehmen, das zu sehen, das zu hören. Jesus ist bei uns zu jeder Zeit, in jeder Situation. Ich bin nicht allein. Er hört alles. Er hört auch den kleinsten Seufzer. Auch wenn ich selber keine Kraft mehr habe, ein richtig kräftiges Gebet zu sprechen, sondern nur sagen kann, oh Herr, er ist da. Er sieht mich, er hört mich. Nähe Jesu. Anbetung hat mit der Nähe Jesu zu tun und sicherlich auch damit, dass wir uns darauf konzentrieren, auf die Nähe Jesu, auf seine Gegenwart konzentrieren. Und doch ist das ja ein Thema, was so zweischneidig ist, was manchmal zweischneidig. Ich kann mich gut erinnern an Schulsituationen, wenn Arbeiten geschrieben werden, dreistündig, vierstündig, fünfstündig in großen Klassenräumen oder kleinen, wenn wir mit der Parallelklasse zusammengeschrieben haben und man ist konzentriert in den Fragen Mathe, Physik, Chemie, was auch immer, Biologie und dann muss man Dinge beantworten und plötzlich spürst du, da steht jemand hinter dir. Und dann kommt der Lehrer von hinten nach vorne, kannst du was mit diesen Fragen anfangen? Manchmal ist das ja wirklich gut gemeint. Und manchmal ist das auch eine Hilfe, wenn derjenige sagt, kannst du mit den Fragen was anfangen? Und man sagen kann, ja, ich laboriere im Moment an dieser Frage, ich verstehe sie nicht richtig, na, überleg doch mal. Auch nicht? Und dann geht einem so ein Leuchtekuchen auf und man sagt, ja, Mensch, das hat mir wirklich gefehlt. Da hat er mich nochmal auf die richtige Spur gesetzt, mir die Frage nochmal mit anderen Worten erklärt und ich wusste, aha, das meint er, so hat er das verstanden. Aber du spürst den Atem oder was auch immer man da bei einem Lehrer dann spürt und er steht hinter dir. Na, kannst du was mit dieser Frage anfangen? Es ist gut gemeint und doch ist da ein heiliges Erschrecken. Nicht, wenn man dann merkt, oh, er steht hinter deiner Schulter, guckt rüber. Wenn man nichts zu verbergen hat, ist das ja ganz in Ordnung und das ist ja auch sicherlich gut gemeint. Aber das ist so diese Zweischneidigkeit, wenn man sich vorstellt, Gott steht hinter mir, steht vor mir. Manchmal merkt man das, manchmal ist er da und ich spüre das, spüre seine Nähe. Kannst du was mit deinem Leben anfangen, mit dieser Situation, in der du da drin bist und du sagen kannst, oh Herr, ich weiß im Moment gar nichts damit anzufangen. Formulier mir das doch nochmal neu. Warum bin ich in so einer Situation? Woran liegt das? Nähe Gottes. Wenn Gottes Herrlichkeit plötzlich und unerwartet da ist. Vor ein paar Tagen ging mir das so. Da hat mich eine ganz tiefe Geborgenheit überfallen. Nicht überfallen, durchflutet. Eine Freude, eine Geborgenheit. Ich wusste gar nicht, wo das herkommt. Manchmal sind solche Situationen, da spürt man sich in der Hand Gottes zu Hause. Da weiß man, ich bin mit meinem Leben in ihm geborgen, bei ihm geborgen. Und das ist eine gute Sache. Gott meint es gut mit mir. Und doch haben wir mit der Gegenwart Gottes manchmal so unsere Situation, wie vielleicht mit dem Lehrer, der hinter dir steht und du hörst ihn atmen und er will eigentlich nur was Gutes. Adam und Eva ist das ja so gegangen, der nächste Teil Predigttext. Wenn es zu 1. Mose 3, Vers 8 bis 10. Ist der nicht angekommen? Doch, bestimmt. Jawohl, sonst müsste ich mir die Folie mich hier nochmal rausgucken. Dankeschön. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie Gott durch den Garten gehen. Da versteckten sich Adam und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Doch Gott rief den Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich durch den Garten gehen und bekam Angst, weil ich doch nackt bin. Deshalb habe ich mich versteckt. Da hören Adam und Eva Gott auf sie zukommen, durch den Garten gehen. Das ist eine urige Vorstellung. Gott geht durch den Garten, man kann ihn knirschen, knistern, wie auch immer, ein Zweiglein zerbricht, wie auch immer man das hören kann, wenn Gott durch den Garten geht und Adam und Eva verstecken sich. Manchmal ist das ja unsere Situation. Wir wissen, da ist was vorgefallen, da ist was schiefgelaufen in dieser Situation. Sie sind nackt, sie sehen das. Gott hat sie so geschaffen, er weiß das. Ich habe kein Problem mit euch, ich habe euch ja so geschaffen. Sie schämen sich. Manchmal ist die Gegenwart Gottes, wenn sie auf uns zukommt, etwas, wo wir sagen, am liebsten würde ich mich verstecken, so wie ich bin, so was ich gerade gemacht habe und was ich gerade gedacht habe. Eigentlich möchte ich gar nicht, Herr, dass du das mitkriegst. Wir möchten uns vor Gott verstecken. Ähnlich ist das vielleicht mit Mose bei dem brennenden Dornbusch. Dort erschien Mose, der Engel Jahwes, in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch herausschlug. Mose sah, dass der Busch brannte, aber nicht von der Flamme verzehrt wurde. Warum verbrennt dieser Dornbusch nicht? Dachte Mose, das muss ich mir doch mal aus der Nähe anschauen. Also irgendetwas geschieht in meinem Leben, ich muss mir das mal in der Nähe und aus der Nähe anschauen. Als Gott sah, dass Mose näher kam, rief Gott ihm aus dem Dornbusch heraus zu, Mose, Mose, hier bin ich, erwiderte dieser, komm nicht näher, sagte Gott, zieh deine Sandalen aus, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Dann sagte er, ich bin der Gott deines Vaters, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Ein heiliges Erschrecken, ich stehe in der Nähe Gottes und vorher war noch Neugier, das muss ich mir doch mal ansehen. Das habe ich noch nie gesehen, was ist das denn? Manchmal ist etwas in unserem Leben, da sind wir neugierig auf die Gegenwart Gottes, auf sein Handeln und verstehen nicht, warum passiert das jetzt. Und wenn wir dann von Gott angesprochen werden, dann zucken wir wieder zurück, fallen auf unser Angesicht. Du stehst auf heiligem Land. Oh, das habe ich nicht gewusst. Man geht vielleicht wieder einen Schritt zurück. Man traut sich nicht, den Nächsten voranzugehen. Ähnlich ist das sicherlich auch mit dem, was wir am letzten Sonntag gehört haben, Jesaja 6, Vers 5, als Jesaja dann von Gott seine Nähe, seinen Thron gezeigt bekommt und Jesaja dann sagt, ich bin zum Schweigen gebracht. Andere Übersetzungen übersetzen diesen Text dann mit Wehe. Gott hat mich zum Schweigen gebracht. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Ein Erschrecken, was aus dem Bewusstsein, aus dem Sündenbewusstsein herauskommt. Ich müsste vor Gott vergehen, ich müsste zerfließen vor ihm. Ich kann so nicht, wie ich bin, ich kann so vor Gott nicht bestehen. Gegenwart Gottes, Anbetung, das Fallen auf das Angesicht Gottes, ist dann etwas, was aus der Angst, aus der Furcht heraus geschieht. Nähe Gottes aushalten, so wie ich bin, Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das darf nicht sein, ich müsste vergehen vor ihm. Das ist von unserer Seite her zweischneidig manchmal, nicht ganz eindeutig. Wie geht man damit um, wenn Gott sich plötzlich offenbart und zeigt, wenn er mich anspricht? Wie sieht es von der Seite Gottes her aus? Es gibt viele Bibelstellen, die deutlich machen, die uns ermutigen, in die Nähe Gottes hineinzukommen, uns zu öffnen für seine Gegenwart. Ein Bild, denke ich, macht es in besonderer Weise deutlich. Das Bild von Michelangelo, die Erschaffung Adams. In diesem Bild wird sehr, sehr schön deutlich, dass Gott sich sehr anstrengt, wenn du das Bild einmal drauflegst mit Adam und Gott. Sixtinische Kapelle, ein Gemälde, Mittelalter. Gott streckt sich ganz weit in Richtung Adam aus. Bei Adam, wenn man ihn in seiner Körperhaltung identifizieren würde, interpretieren könnte, müsste, würde man sagen, eigentlich ist er ein bisschen lässig. Nicht? Da könnte mehr kommen. Vielleicht hat er auch noch keine Kraft, ist es direkt nach der Erschaffung, sicherlich. Und doch hat man den Eindruck, Gott reckt seinen Arm ganz weit aus und bei Adam ist es man gerade so. Dieses Bild macht eigentlich sehr schön deutlich, oder Michelangelo versucht deutlich zu machen, wie das Verhältnis Gottes zu uns ist. Gott möchte uns begegnen. Er hat uns dafür geschaffen. Er möchte uns im Paradies begegnen. Er hat das Paradies geschaffen, dass wir in seiner Gegenwart sind, und dann verstecken sie sich vor ihm. Gott möchte uns begegnen und nahe kommen, und bei uns ist man gerade so ein lässiges auf der Couch. Gerade kriegt er seinen Arm hoch und bewegt seinen Zeigefinger man gerade so in Richtung. Und das ist die Verhältnismäßigkeit zwischen uns und Gott, aber auch zwischen Gott und uns. Gott möchte uns nahe kommen. Er ist da, er ist bei uns. Er wartet darauf, dass wir einen Schritt auf ihn zugehen, Anbetung, in die Nähe Gottes hineintreten. Es fällt uns manchmal schwer, manchmal nehmen wir das wahr, manchmal bekommen wir nichts mit, manchmal haben wir viele Fragen. Gott redet ganz unterschiedlich. Er ist da sehr kreativ. Wenn man mal all diese Situationen aus der Bibel, Altes, Neues Testament, an sich vorbeiziehen lässt, wo Gott den Menschen nahe gekommen ist oder wo besondere Sachen da sind. Ich denke an Josef, der einige Träume von Gott geschenkt bekommen hat, wo Gott ihm bestimmte Dinge deutlich gemacht hat. Mose mit dem brennenden Dornbusch. Oder Gott redet durch einen Esel, der beim Propheten Bileam. Oder bei Elia, als Feuer vom Himmel fällt und Gott eindeutig sagt, was richtig und was falsch ist, was vor ihm bestehen kann oder nicht. Oder als Elia sich dem Angesicht Gottes, der Gegenwart Gottes nähern möchte. Ich möchte dich einmal sehen, und Gott zieht an ihm vorbei mit Gewitter und Donner und Regen und Hagel und all diesen Dingen. Und als das Säuseln kommt, da spürt Elia, da ist Gott darin und verbirgt sein Angesicht. Gott ist da unendlich kreativ. Jesaja mit dem Thron Gottes, Apostelgeschichte 2, als Petrus redet und es geht den Menschen wie ein Stich durchs Herz. Gott redet durch unterschiedliche Arten und Weisen, durch Feuer vom Himmel, durch einen Stich durchs Herz, in Träumen, in Visionen. Er kommt uns in unterschiedlichster Form entgegen. Aber so unterschiedlich diese Formen sind, so eindeutig ist diese Verheißung: Ich bin jeden Tag bei euch. Und ich lasse mir immer wieder neu etwas einfallen, um dir zu begegnen in deinem Alltag. Bei Mose ist es der Alltag, er ist beim Schafehüten. Oder in besonderen Situationen, in besonderen gottesdienstlichen Situationen. Dem Jeremia muss es ja so gegangen sein, dass er Gott gesehen hat in einer gottesdienstlichen Situation. Gott ist da sehr, sehr kreativ. Wir können nicht sagen, so oder so ist es immer. Sondern wenn man sich anschaut, wie in der Bibel deutlich wird oder beschrieben wird, wie Gott den Menschen nahe kommt, es ist sehr kreativ. Das, was Michelangelo hier malt, ist eigentlich genau diese Situation. Gott versucht auf verschiedenen Formen, auf verschiedenen Wegen uns nahe zu kommen und wir kriegen man gerade unser Zeigefingerchen gehoben und wissen nicht so recht, sollen wir ihm begegnen, sollen wir mit ihm Kontakt haben oder nicht oder was sagt man denn so Gott, wenn er denn mal so kommt. So unterschiedlich das ist, so eindeutig ist sein Versprechen. Er ist immer da. Manchmal werden unsere Augen geöffnet. Ich denke da an eine Situation im Alten Testament, wo dem Propheten, ich meine das Elia oder Elisa, da sind ihm die Augen noch gehalten und dann werden ihm die Augen geöffnet und er sieht die Armee der Engel, die Armee Gottes, denn es ist gerade wieder Krieg, die Feinde sind in der Nähe und der Prophet sieht die Armee Gottes, ihm werden die Augen geöffnet. Kurz vorher sieht er noch gar nichts, ist ganz verzweifelt. Manchmal sind wir in solchen Situationen, dass wir nicht genau sehen, wo ist denn Gott? Und manchmal werden dann die Augen geöffnet oder wir spüren, dass wir in der Hand Gottes geborgen sind, egal was geschieht, egal was passiert in unserem Leben. Jakob schläft auf der Flucht ein, legt sich auf einen Stein, weil er kein Bett mehr hat. Er ist auf der Flucht vor seinen eigenen Leuten. Und dann offenbart ihm Gott in einem Traum, dass die Himmelsleiter über diesem Stein ist. Und die Engel Gottes gehen hoch und nieder, auf und nieder. Ich wusste nicht, dass hier das Haus Gottes ist. Ja, es ist bei dir, weil du da bist. Auf dem Stein, auf dem du ruhst, wo du Angst hast. Und wer sucht sich schon einen Stein zum Schlafen auf? Das passiert nur in besonderen Situationen, wenn man auf der Flucht ist und nichts anderes hat. Aber genau da ist Gott und will ihm nahe sein und macht ihm das deutlich. So unterschiedlich aber die Arten und Weisen ist, denen Gott sich uns offenbart, so unterschiedlich sind auch unsere Zugangswege. Und das macht uns manchmal ein bisschen Mühe. Wir würden gerne das quadratisch praktisch gut abgepackt haben. So begegnet man Gott, Ausschluss, fertig, so ist es. Aber wenn man sich mal die unterschiedlichen Zugangswege Gottes zu uns anschaut, müsste man eigentlich sagen, das entspricht ja uns, auch der Vielfältigkeit unserer Persönlichkeiten, unserer Charaktere, dass Gott unterschiedliche Wege zu uns findet. Ich habe das mal ein wenig systematisiert, wen das genauer interessiert. Ich habe mir hier diese beiden Bücher mal genommen. John Ortberg, viel näher als du denkst, oder James McDonalds, ergriffen. Es gibt eine ganze Reihe von Büchern. Wenn man sich in dieser Stelle mal eintauchen möchte oder hineinkommen möchte, in die unterschiedlichen Arten Gottes Nähe zu erfahren und hineinzukommen, ist es schon interessant, wie Menschen berichten von unterschiedlichen Arten. Ein Zugangsweg zu Gott. Der nächste Predigttext. Geistlicher Zugangswege. Ein geistlicher Zugangsweg ist ein Weg oder Bereich, auf dem wir am natürlichsten Gottes Gegenwart erleben und dabei geistliches Wachstum erfahren. Es gibt Zugangswege zu Gott, die dir entsprechen. Und es gibt mindestens einen Zugangsweg, auf dem du auch Gottes Nähe erfährst, auf dem er zu dir sprechen kann. Für jeden Menschen gibt es zumindest einen solchen Zugangsweg, der für ihn leicht zu begehen ist. Gott hat dafür gesorgt, dass auch für dich, für deinen Charakter, für dein Wesen, für deine Art und Weise zu denken und zu leben, ein Zugangsweg da ist, wo du sagst, ja, das ist mir schon über diese Schiene oft geschehen, dass Gott geredet hat, dass er mir nahe gekommen ist, dass ich ihn erlebt habe. Aber für jeden Menschen gibt es zumindest auch einen solchen Weg, der seinem Wesen entgegenläuft und ein hohes Maß an Anstrengung erfordert, ihm zu gehen. Für uns als Freikirchler ist vielleicht, wir lesen das Wort Gottes und begegnen darin Gott, wir sind eher verstandesmäßig geprägt und wenn wir als Baptisten etwas tun, das Reich Gottes bauen, dann bauen wir meistens ein Haus oder ein Gemeindehaus, kaufen zunächst einmal ein Grundstück. Wir sind eher tatorientiert und Gebete müssen kurz und klar, damit andere das verstehen und Ja sagen und Amen sagen können. Wir haben als Pastorenschaft in Nordrhein-Westfalen, aus unserem freikirchlichen Hintergrund, sind wir für einige Jahre mit der Konferenz in ein katholisches Kloster gegangen und haben eine Art der Anbetung oder eine Art der Nähe Gottes erlebt, die uns fremd ist. Kontemplation, Meditation, Stille. In unseren Gebetsgemeinschaften, wenn Stille ist, ist nicht gut. Möglichst laut, möglichst viel, möglichst schnell, Amen, Schluss. Stille auszuhalten. Sie haben uns beigebracht, das Atmen als Gebet. Beim Einatmen, Jesus, ich liebe dich. Beim Ausatmen, Jesus ist mein König. Das mach mal 5 Minuten, 10 Minuten. Das ist für uns, für mich als Freikirchler, nicht? Zeitverschwendung. Du musst jetzt ein wichtiges Wort Gottes sagen oder irgend sowas. Jesus, ich liebe dich. Jesus ist mein König. Einatmen und ausatmen. Oder nur den Namen Jesus anbeten zu nennen, beim Ausatmen je, beim Einatmen sus. Oder Jesus Christus. Den Namen Jesu meditieren, sich Zeit nehmen, Stille nehmen. Das ist etwas, was mir gegen den Strich bürstet. Oder wo bin ich anders geprägt? Wir sind über mehrere Jahre in katholische Klöster gegangen und haben uns das mal angetan. Wahrgenommen, eine ganz andere Art der Nähe Gottes sich zu öffnen, zu begegnen, das mal auszuprobieren. Wir haben den Abt dann gehabt, der hat uns einiges erklärt, warum man das so macht und dies und jenes und hin und her. Liturgie, wir haben mit Liturgie wenig zu tun. Das einmal wahrzunehmen, eine Art, die Nähe Gottes zu suchen über eine Schiene, die mir fremd ist, die uns fremd ist. Längere Gebete sind out. Aber den Namen Jesus über Minuten zu beten, in aller Stille nichts zu denken, sondern nur Jesus Christus, das führt dich aus einer Hektik heraus in eine Nähe Gottes. Das ist schon interessant. Oder liturgische Gesänge, ein ganzer Chor von Mönchsbrüdern, das ist schon was Besonderes. Du weißt beim Liederbuch nicht, wo sie gerade sind, weil das irgendwie alles lateinisch ist. Und wenn man Latein kann, kann man das versuchen zu finden. Und wenn man es nicht, klappt das Ding wieder zu. Aber alleine das wahrzunehmen, wie die Brüder dann singen. Und dann gehen sie wieder raus und beten woanders weiter. Nähe Gottes. Unterschiedliche Zugangswege. Ich habe das mal versucht, systematisch zusammenzustellen. Wenn du den nächsten. Da gibt es den intellektuellen Zugang. Vielleicht kann man Paulus als Beispiel nehmen, Epheser 3. Die Liebe Christi erfassen, also er betet darum und er mahnt die Epheser, die Liebe Christi zu erfassen in ihrer ganzen Fülle, in ihrer Breite und Länge und Höhe. Petrus, der als beziehungsorientierter Mensch, der würde sagen, Liebe mit dem Verstand zu erfassen. Nicht, wenn ich meiner Frau sage oder wenn du deinem Ehemann sagst, ich liebe dich und das musst du mit deinem Verstand erfassen, dann würde vielleicht deine Frau oder dein Mann sagen, umarm mich doch mal, anstatt mir zu sagen, das musst du mit deinem Verstand erfassen. Liebe mit dem Verstand erfassen? Das muss doch Gemeinschaft werden, das muss doch in einer Umarmung münden. Aber für Paulus, der als ausgebildeter Theologe das Denken gewohnt ist, ist die Größe des Wortes Gottes, die Liebe Gottes erfassen. Alles darüber bedenken, was es heißt, dass Gott mich liebt. Petrus, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, der ist ein beziehungsorientierter Mensch. Lebt Gemeinschaft. Lebt in der Gruppe, ist zu Hause da, ist ihr Wortführer und denkt für die Gruppe. ist vielleicht so ein Beispiel eines beziehungsorientierten Menschen. Derjenige, der so Gott begegnet, der sucht immer die Gemeinschaft der Gebetsgemeinschaft. Die Gemeinschaft im Reich Gottes. Dass Menschen mit mir zusammen beten und wenn mir die Worte fehlen, dann betet der andere. Während Paulus das Wort Gottes auslegt und die Liebe Gottes mit seinem Verstand erfasst, betet Petrus inmitten seiner Brüder. Oder der dienende Zugang, Tabitha, Martha, es gibt einige davon im Neuen Testament, im Alten Testament. Was ihr einem dieser Geringsten getan hat, sagt Jesus. Die Nähe Gottes suchen, bei Jesus sein, wenn ich dem geringsten Bruder diene. Was ihr einem dieser geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Da bin ich. Da begegnet ihr mir. Das sind Menschen, die über diesen Zugang vor allen Dingen in die Nähe Gottes hineinkommen, dass sie mit der Liebe Gottes in der Hand jemanden dienen. Tabitha hat geschneidert, hat Kleider für Witwen und Waisen gemacht, hat Strümpfe gestopft und gestrickt und all diese Dinge. Und als sie stirbt, wird das sogar in der Apostelgeschichte erwähnt, dass alle traurig sind, vor allen Dingen diejenigen, die sich jetzt nichts mehr leisten können, weil niemand mehr da ist, der ihnen Kleider näht. Nähe Gottes, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, der anbetungsorientierte Zugang, David, die Freude am Haus des Herrn, muss ich heute wieder in die Kirche. Nicht? Andere sagen, das ist was Schlimmes, was ist nicht das Schlimmste, was es gibt. Im Grab muss ich zuhören und immer nur still sitzen. Für andere ist das genau der Ort, wo man die Nähe Gottes wahrnimmt. David ist jemand, der nicht ein Tag ist besser als sonst tausend überall. Nicht? Da möchte ich sein, im Hause des Herrn, die Tür hüten im Hause des Herrn. Es gibt keinen besseren Ort, da bin ich Gott ganz nahe. Und die blühen auf im Hause Gottes. Es gibt Leute, die findest du am Montag, am Dienstag, am Mittwoch hier in der Gemeinde. Und dann gibt es solche Leute wie Nehemia. Nehemia 4, ich habe es nicht geglaubt, aber es steht tatsächlich, kämpft für eure Brüder und für eure Frauen, nicht? Um das Reich Gottes zu bauen. Nicht? Das sind Worte, da würde man sagen, Mensch, das gehört aber woanders hin, aber nicht in die Bibel. Nicht? Das ist jemand, der mit seiner ganzen Action, die er hat, mit seiner ganzen Kraft, es ist ja auch eine Zeit, da muss man gegen die Samariter kämpfen, denn die wollen nicht, dass der Tempel und die Stadt wieder aufgebaut wird. Kämpft für eure Frauen und eure Brüder und so weiter und so weiter. Oder Maria, würde man vielleicht sagen, eher so der katholische, kontemplative Zugang, saß zu den Füßen Jesus und hört zu und meditiert das, was Jesus sagt. Atmet Jesus aus, atmet Jesus ein. Maria wird fuchsig. Jesus, kannst du ihr nicht mal sagen, dass sie mithelfen soll? Sie hat den besseren Teil erwählt. Sie kommt über diese Schiene in die Nähe Gottes und hört mir zu. Schöpfungsorientierter Zugang. David als Beispiel. Die Himmel verkünden die Ehre Gottes. Wenn ich die Schöpfung sehe, das, was Zinetti schreibt. Und andere sagen, wieso? Wenn ich die Berge sehe und die Höhen, die Gott geschaffen hat, und andere sagen, meine Zeit, da ist Schnee, da kann man nicht hin, lobe ich Gott. Wenn Gott sich viele Wege einfallen lässt, auf uns zuzugehen, er hat uns auch so geschaffen, dass unser Wesen, unsere Persönlichkeit, unser Charakter unterschiedliche Zugangswege hat zu Gott. Manches liegt mir nahe, manches liegt dir nahe. Und du sagst vielleicht, so muss man in die Nähe Gottes hineinkommen. Das macht man doch nicht so. Jesus ausatmen, einatmen, so ein Blödsinn. Mach ein Gebet und mach Amen, dann kann ich auch Amen sagen. Versteht man es wenigstens. Aber Jesus ausatmen, einatmen, sowas, was ist das denn? Es gibt Situationen, da ist das notwendig und da muss man sich vielleicht auch mal einlassen auf eine ganz neue Form der Anbetung Gottes, der Nähe Jesu. Vielleicht sich von anderen Leuten an die Hand nehmen lassen, weil das, was ich bisher immer als Nähe Gottes wahrgenommen habe, lässt sich ergänzen, lässt sich erweitern. Ich kann neue Erfahrungen machen. Und das ist schon etwas Besonderes, wenn man in einem gregorianischen Gesang sitzt Man kennt die Noten nicht. Aber wenn das Herz plötzlich geöffnet wird und gefüllt wird, und wenn es Latein ist, und Gott mir nahe kommt, mir nahe wird. Geistliche Zugänge. Verurteile deinen Bruder nicht, wenn er an deiner Seite einen anderen Zugang hat als du. Sag ihm nicht, das muss man doch so machen und darf man nicht so, wie du es machst, machen. Halte das, was Gott dir geschaffen hat, geschenkt hat, nicht als das Nonplusultra. Es gibt anderes. Es gibt Konfessionen, die nähern sich Gott ganz anders. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen über die orthodoxe Kirche, über die koptisch-orthodoxe, also die koptischen Kirchen. Das ist schon etwas anderes. Eine ganz andere Art, nicht das westliche, mit Hektik gefüllte, gottesdienstliche Erleben. Da sitzen sie stundenlang zusammen. Oder wenn das Wort Gottes gegessen wird, wenn man nur über einem Bibeltext sitzt und eine Versammlung einzelne Verse des Wortes Gottes nennt und wiederholt. Keiner legt irgendwas aus, keiner hat eine Predigt, ein paar weise Worte, sondern es wird immer nur Teile des Wortes Gottes werden wiederholt, betont gelesen. Es ist eine ganz andere Art und Weise, in die Nähe Gottes zu kommen, das Wort Gottes wahrzunehmen, Gott zu sich sprechen zu lassen. Zum Schluss. Zugangsweg zur Nähe Gottes. Gott ist ständig gegenwärtig und am Werk. Das ist ein Satz ganz vom Anfang der Predigt, ganz am Ende des Matthäusevangeliums. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Es ist mein Alltag, der manchmal aus der Nähe Gottes herausfällt, an der Nähe Gottes vorbeiführt. Gott ist ständig am Werk, ob ich ihn wahrnehme oder nicht. Und Gott ist auch jetzt da, auch wenn ich mit meinen Gedanken schon bei der Erledigung der nächsten und übernächsten Geschichtchen bin. Das auszuhalten, sich darüber zu freuen, dass Gott da ist. Manchmal spüre ich seinen Atem über meiner Schulter und er fragt mich, verstehst du eigentlich dein Leben? Verstehst du die Frage? Kannst du was damit anfangen? Soll ich dir helfen? Soll ich es nochmal neu formulieren, was du da so an Problemen hast? Manchmal ist das eine Hilfe. Gottes Gegenwart wahrzunehmen und zu erleben ist ein erlerntes Verhalten. Man kann es erlernen, man kann es verlernen. Man kann es kultivieren, man kann es einüben. So wie Elia gespürt hat im Donnern und Blitzen und Regnen und Hageln, da ist Gott auch, aber eigentlich nicht. Im Säuseln, da ist er. Er wusste, Gott ist still und leise und er kommt im Säuseln. Elia, der Prophet, wusste, da ist Gott jetzt. Jetzt muss ich mein Angesicht verbergen. Das kann man einüben, da kann man ein Sensorium für entwickeln. Da muss man sich aber Zeit nehmen, da muss man sich hinsetzen, da muss man regelmäßig stille Zeit haben, da muss man im Wort Gottes lesen und auch lesen, wie Propheten oder andere Leute die Nähe Gottes erlebt haben. Das ist etwas, das kann aber nur ich machen. Paulus liest das Wort Gottes und preist die Fülle der Liebe Gottes über den Verstand. Andere Leute sagen, Liebe Gottes kann man doch nicht über den Verstand, das muss man doch in der gelebten Bruderschaft, im Umarmen der Brüder und Schwestern machen, das kann man doch nicht im Verstand, im Kopf machen. Meine Aufgabe besteht darin, Gott jetzt und in diesem Augenblick geistlich entgegenzugehen. Gott jetzt entgegengehen. Versuch an all dem, was stört, was dich ablenkt, vorbeizuschauen, vorbeizuhören. Die Bilderstürmer in der Reformation haben alles von den Kirchen abgerissen an Bildern und was stört, an all dem Goldgefasel und all das abgemacht. Nur das Wort Gottes, darauf wollen wir uns konzentrieren. Manchmal muss man radikal sein, natürlich. Und stille Zeit kannst du nicht halten, wenn gleichzeitig der Fernseher läuft oder das Radio oder die, was auch immer Musik läuft. Sich auf die Nähe Gottes zu konzentrieren, da musst du schon mal all das andere rausnehmen. Da musst du einen Ort suchen, wo du mit Gott alleine bist, wo er reden kann. Er ist nur leise. Er macht das nicht immer mit Donner und Gewitter und Feuer vom Himmel rechts, links und vertilgt all die anderen, die dich stören. Nee. Nähe Gottes, es ist meine Aufgabe. Ich bin dafür verantwortlich. Das heißt, die Entwicklung, die geistliche Entwicklung deiner geistlichen Persönlichkeit, da bist du für verantwortlich. Das ist dein Job. Und es geht um das Jetzt, hier und heute. Ich bin immer versucht, außerhalb dieses Augenblicks zu leben. Weil alles, was Zeitverschwendung ist, ist Zeitverschwendung. Lange rumzusitzen, da wird nichts getan. Das ist die Art und Weise, wie wir leben, wie wir geprägt sind. Wer rumsitzt, tut nichts. Steh auf, tu was. Sich die Zeit zu nehmen zum Rumsitzen, die muss man sich nehmen. Da muss man sich hinsetzen und muss Jesus ist mein König. Geistliches Leben ernährt sich davon. Das Wort Gottes ist die Speise, das Gebet ist das Atmen der Seele. Wenn du deiner Seele nicht geistliche Speise gibst, wie kannst du erwarten, dass es dich trägt? Deine Existenz trägt. Wenn du sie nicht beatmest, deine Seele, wie kannst du dich darüber wundern, dass dein geistliches Leben kurzatmig wird? Bestenfalls die Losung, geistliche Salzstangen. Das reicht für eine Zeit lang aus, aber dann ist dein geistliches Leben nicht tragfähig und es entstehen Fragen, die du dann nicht mehr beantworten kannst, weil Gott nicht mehr da ist. Es ist dann kein geistliches Leben mehr da. Ich bin versucht, außerhalb dieses Augenblicks zu leben und wenn ich das tue, verliere ich das Empfinden der Gegenwart Gottes. Das müssen wir wissen. Auch wenn wir dann viele Dinge tun, auch wenn man dann Dinge tut, die man verkaufen kann, die man im Geschäft irgendwie herstellt und verkaufen kann, aber von all dem vielen Geld, was wir als Deutsche haben, kann man sich nicht die Nähe Gottes erkaufen. Das vergessen wir manchmal. Und auch die vielen Gold- und Silbermedaillen, die wir da jetzt verdienen und gewonnen haben, auch davon lässt sich keine Zufriedenheit kaufen. Fünfter Punkt. Manchmal scheint Gott weit weg zu sein, aus Gründen, die ich nicht verstehe. Häufig stellen diese Augenblicke aber Gelegenheiten dar, dass ich etwas lerne, dass ich der Nähe Gottes mich aussetze. Wenn ich versage, kann ich immer wieder von Neuem beginnen. Von Jeremia wird das gesagt, von Elia wird das gesagt. Elia geht weit weg, er will von Gott nichts mehr wissen. Nimm mich zu dir, Herr, ich kann nicht mehr. Er hat neu anfangen dürfen. Niemand weiß, wie stark ein Mensch Gottes Gegenwart maximal erleben kann. Wie viel halten wir aus? Weh mir, ich vergehe. Dazwischen bewegen wir uns natürlich. Meine Sehnsucht nach Gott ist wechselhaft wie Ebbe und Flut. Gottes Wunsch nach Gemeinschaft mit uns ist aber gleichmäßig da. Gleichmäßig da. Ich darf mich in seine Nähe begeben. Die letzten Punkte. Kein Gedanke ist neutral. Kein Gedanke ist neutral. Er trägt eine geistliche Polung in sich, die mich entweder näher zu Gott zieht oder von ihm wegtreibt. Herr, heilige meine Gedanken. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erschießen? Nicht? Wir kennen dieses Lied. Kein Gedanke ist eine Nullpolung. Sie bereiten immer die Gegenwart Jesu vor oder zerstören sie. Das muss ich wissen. Mit bestimmten Gedanken im Hirn sollte man keine stille Zeit machen und erst dafür sorgen, dass das ausgeschaltet wird. Gott interessiert sich für jeden Aspekt meines Lebens. Ich darf es ihm nennen, ich darf es ihm sagen. Die Art und Weise, wie ich Gottes Gegenwart in meinem Leben spüre, ist vermutlich anders und völlig anders als bei anderen Menschen. Wenn man die Nähe Gottes sucht, bringt es aber nicht, sich anzustrengen, noch mehr anzustrengen. Die Gegenwart Gottes ist ein Geschenk und so begegnet er auch uns. Und manchmal tut er das dann anders, als wir es erwarten. Man kann es nicht erzwingen, man kann es nicht drücken, man kann es nicht erkaufen, man kann es nicht machen. Und doch kann man Dinge zur Vorbereitung tun und man kann Dinge tun, die das verunmöglichen, die es einfach nicht möglich werden lassen, dass Gott überhaupt in dein Leben hineinsprechen kann, weil du mit so vielen anderen Sachen beschäftigt bist. Lasst uns miteinander beten. In die Nähe Gottes eintreten, ihm die Ehre geben, so wie dir Gott Worte in den Mund schenkt. Wer betet mit uns?